Die Steiger Stiftung feiert Jubiläum. Seit 50 Jahren engagiert sie sich im Dienste der Notfallhilfe. Auf ihr Konto gehen unter anderem die Notrufsäulen an deutschen Autobahnen und die flächendeckende Einführung der Notrufnummern 110 und 112. Anlass der Gründung war ein tragischer Todesfall. Darüber und über die Projekte der Stiftung spreche ich mit Pierre Steiger, dem Präsidenten der Stiftung. Mein Name ist Liviana Jansen und Sie hören Die Woche, den Nachrichtenpodcast aus der Redaktion des Zeitungsverlages Waiblingen. Herr Steiger, schön, dass Sie heute bei uns sind. Wir möchten über die Stiftung sprechen, deren Präsident Sie ja sind. Fangen wir mit dem Grundlegenden an. Was macht die Stiftung genau?
Oh, das sind...
In Kürze.
Also ich sag mal, unser größtes Problem ist, dass unsere Themenbreite tatsächlich sehr groß ist. Kurz zusammengefasst, wir legen überall da den Finger rein, wo wir sagen, es bedarf Verbesserungen im Rettungswesen. Dazu haben wir jetzt auch gerade einen Kongress in Berlin, 2 Tage mit Fachleuten, die darüber diskutieren, was muss sich im Rettungsdienst ändern oder wie sieht der Rettungsdienst im Jahr 2025 aus. Wir engagieren uns vor allen Dingen aber auch in der Prävention, also das heißt mit unseren Aktionen Kampf dem Herztod, Retten macht Schule, wo wir einfach den Leuten auch die Hemmschwelle nach unten ziehen wollen, dass sie eben auch tatsächlich helfen können, dass es also nicht kompliziert ist. Und wir beraten auch ganz viele oder in vielen Bereichen auch ganze Staaten darüber, wie man eigentlich einen funktionalen Rettungsdienst aufbaut und organisiert. Also sehr breit aufgestellt tatsächlich.
Ich habe es vorhin schon kurz genannt, Notrufsäulen an Autobahnen und die Notrufnummern sind 2 der Dinge, die Sie erreicht haben als Stiftung. Was sind denn die größten Errungenschaften? Könnten Sie da einen kurzen Überblick geben?
Also wir tun uns immer schwer zu sagen, was ist die größte Errungenschaft, weil alles sind Zahnräder, die sozusagen alle irgendwie gebraucht werden. Denn was hätte die Notrufnummer genutzt, wenn es den Rettungsdienst dahinter nicht gäbe? Und was viele gar nicht so wissen, ist, der ganze Rettungsdienst in Deutschland in seiner Grundstruktur ist nach dem sogenannten Rettungsdienstmodell Rems-Murr aufgebaut, weil hier im Rems-Murr-Kreis damals 1970 tatsächlich die erste Pilotregion war, um einen strukturellen Rettungsdienst zu schaffen. Und das war der Bauplan, der Musterplan für ganz Deutschland am Ende, den wir damals, oder in dem Fall mein Vater, vorrangig vorangetrieben hatte. Und deshalb sage ich, wir tun uns natürlich schwer, weil man könnte die Reihe fortsetzen. Auch die Einführung des BOS-Funkverkehrs im Rettungsdienst kam über unsere Stiftung. Der Notarztwagen als 24-Stunden-Fahrzeug rund um die Uhr besetzt. Die Entwicklung vom Krankenwagen zum Rettungswagen, denn früher gab es tatsächlich nur einen Krankenwagen. Also das heißt, eine Person, kein medizinisches Equipment, dass da eben mindestens 2 Personen drin sind, dass es auch mehr medizinische Möglichkeiten im Fahrzeug gibt. Alles Entwicklungen, die tatsächlich über unsere Stiftung kamen. Und so zieht sich das sozusagen in vielen Punkten einfach fort. Deshalb tut man sich dann schwer zu sagen, was ist sozusagen das Herausragendste. Aber sicherlich sind die Notruftelefone das, was die Leute an der Straße früher gesehen haben. Daher ist es immer im Blick gewesen. Und vom Wissen her natürlich die Notrufnummer 110, 112, das ist halt geschichtlich bedingt, dass das mit uns auch so in Verbindung gebracht wird. Ja, daher sind es die bekanntesten am Ende des Tages.
Gegründet wurde die Stiftung von ihren Eltern und zwar aus einem traurigen Anlass, dem Tod ihres Bruders im Alter von 8 Jahren. Was ist damals passiert und wie kam es dann eben zu dieser Gründung?
Also der Hergang war eigentlich folgender. Mein Bruder kam aus dem Freibad in Höfen zu Fuß, hat mit einem Freund den Heimweg angetreten und auf Höhe ehemalig Seifenfabrik Wörle, das war die Schorndorfer Straße Richtung Birkmannsweiler, hat er die Straße überquert. Und er dachte, dass ein heranfahrendes Auto gerade abbremst, sodass er die Straße überqueren könnte. In Wahrheit war es aber so, dass in dem Moment ein Platzregen einsetzte, der den Scheibenwischer einschaltete und es hat ihm die Scheiben verschmiert. Und deshalb hatte er abgebremst und er hat meinen Bruder gar nicht sehen können. Und aus dem Grunde hat dort dann mein Bruder tatsächlich frontal erwischt. Mein Bruder rollte im Prinzip über das Fahrzeug weg Und auch die späteren Erkenntnisse haben gezeigt, er hatte keine wirklich schwerwiegenden Verletzungen. Also der pure Schock über das Ereignis hat den Kreislauf zum Stillstand gebracht. Und daran ist er dann auch letztendlich gestorben. Also er ist am Schock gestorben, eine reine oder eine einfache Infusion, die damals nicht verabreicht wurden an der Straße, weil gar nicht in den Fahrzeugen vorhanden, hätte gereicht, damit er hätte überleben können.
Und also er hätte überleben können. Es war ja auch so, dass der Rettungswagen, oder damals war es noch kein Rettungswagen, sondern wahrscheinlich ein Krankenwagen, wie Sie ja vorhin erklärt haben, der hat ja relativ lange gebraucht, um vor Ort zu sein.
Das kam noch sozusagen erschwerend hinzu. Also das war fast eine Stunde. Und eine Stunde Wartezeit haben am Anfang meine Eltern halt gedacht, sie hätten Pech gehabt, bis dann eben rauskam, auch durch Erzählungen von Polizei, die dann meinten, nee, eine Stunde Wartezeit, das ist völlig normal. Das kann auch deutlich länger dauern. Und nach 18 Uhr ist in weiten Teilen der Bundesrepublik gar kein Rettungsdienst vorhanden, weil tatsächlich nicht besetzt. Denn man muss sich zur Struktur vielleicht mal Folgendes kurz vorstellen. Es gab gar keine Zuständigkeiten, es gab keine Gesetze, es gab keine Behörden, die für den Rettungsdienst zuständig waren. Das heißt, die Hilfsorganisationen, die das großteils auch ehrenamtlich besetzt haben, die waren wie in einem Art rechtsfreien Raum, weil sie gar keine Vorgaben, keine Regeln hatten. Und genau so war eben auch der Rettungsdienst organisiert und das heißt auch in jedem Ort anders. Und deshalb hatte auch jeder Ort eine eigene Rufnummer für den Krankenwagen, weil nichts organisiert war. Und das war im Prinzip die Erkenntnis, die mein Vater damals zu der Aussage brachte, der Rettungsdienst bedarf der Rettung und man braucht überhaupt erstmal Strukturen und Zuständigkeiten. Und tatsächlich hat dann mein Vater auch 1971 das erste Rettungsdienstgesetz in Deutschland formuliert. Aha. Und dann kamen sozusagen peu à peu die ganzen Strukturen, die man heute eben kennt, mit den ganzen Bereichsausschüssen und den Ministeriumszuständigkeiten. Das sind alles tatsächlich Dinge gewesen, an denen mein Vater maßgeblich mitbeteiligt war.
Und wie kam es dann jetzt genau zu der Gründung der Stiftung?
Meine Eltern hatten tatsächlich erst gar nicht vor, eine Stiftung zu gründen, sondern sie wollten ursprünglich, dass der gerade gewählte Bundespräsident Heinemann mit seiner Frau, dass sie als Ehefrau des Bundespräsidenten, die sich ja traditionell immer für karitative Dinge einsetzen, dass sie sich für dieses Thema stark macht. Jetzt hatte aber dann Frau Heinemann an meine Eltern zurückgeschrieben und gemeint, sie hat sich schon für was anderes im Vorfeld entschieden gehabt, aber sie würde gerne empfehlen, dass meine Eltern eine Stiftung gründen und dass sie als Frau des Bundespräsidenten sich maßgeblich dann auch dafür mit einsetzen und engagieren würde, was sie auch tatsächlich bis zu ihrem Tod gemacht hat. Also viele Dinge, die meine Eltern erreicht haben auf der politischen Ebene, wären ohne die Unterstützung im Hintergrund von Hilde Heinemann nicht möglich gewesen.
Die Anfangsjahre der Stiftung sollen ja ziemlich holprig gewesen sein, vor allem finanziell. Ihr Vater soll auch viel eigenes Kapital investiert haben. Was sind Ihre Erinnerungen an die Zeit?
Ja, also der Begriff holprig stimmt eigentlich nicht. Also man muss dazu sagen, die Stiftung hatte gleich von Anfang an unheimlich Spendeneingänge. Holprig ist es nur deshalb geworden, weil dann solche Aktionen kamen, wie dass plötzlich hoher Beamter aus dem Bundesinnenministerium bei meinem Vater aufschlug und sagte, Sie wissen, wir brauchen einen Rettungshubschrauber für Frankfurt, der Staat kann ihn nicht finanzieren, können Sie als Stiftung uns diesen Hubschrauber finanzieren? Und dann plötzlich eben solche Summen auftauchten, die vorher nicht geplant waren. Und damit sowas funktionierte, hat mein Vater tatsächlich, das war für Christoph II in Frankfurt, tatsächlich auch sein Wohnhaus verpfändet. Und Nebeneffekt dabei ist, mein Vater ist wahrscheinlich bis heute der einzigste deutsche Bürger, der tatsächlich in eine Bürgschaft für die Bundesrepublik Deutschland eingetreten ist. Also ich glaube, ein Vorgang, den es nie wieder gegeben hat. Das war aber im Prinzip so 2-3 Mal der Fall, dass irgendwelche Aktionen kamen, wo schnell deutlich mehr Geld gebraucht wurde als vorher geplant. Und dafür hat mein Vater dann tatsächlich jedes Mal das gesamte Privatvermögen einfach mit verpfändet.
Später wurde es dann besser, es gingen mehr Spenden ein. Aber trotzdem stellt sich natürlich die Frage bei diesen ganzen Projekten, die Sie vorhin auch schon angeschnitten haben, wie finanziert man das als Stiftung? Wie geht das?
Also vorrangig tatsächlich aus Spenden. Also wenn wir unsere ganzen deutschen Aktionen uns angucken, dann sind die fast ausschließlich zu fast 100% aus deutschen Spenden finanziert. Bei anderen Projekten, gerade im Ausland, ist es staatlicherseits dann finanziert. Oder durch Dritte oder wie Sponsoren oder was auch immer. Aber ja, das ist sozusagen das Gros, auf das wir tatsächlich fußen. Und da sind wir eigentlich auch recht stolz drauf, dass wir ein festes Spenderklientel von über 200.000 Spendern haben jedes Jahr, die uns das tatsächlich ermöglichen, dass wir all die Dinge tun können, die wir halt auch tatsächlich tun.
Wir haben vorhin schon ganz kurz über die Notrufsäulen gesprochen. Da möchte ich jetzt nochmal drauf zurückkommen. Sind die denn heute überflüssig im Zeitalter von Smartphones und überall Erreichbarkeit?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Also zum einen wären sie eigentlich noch sinnvoll, aber sie werden effektiv tatsächlich vom Bürger nicht mehr genutzt. Es gibt auch die Szenen, dass jemand mit dem Handy neben der Säule sozusagen steht und den Notruf wählt. Der Vorteil der Säule ist, dass die Leitstelle halt genau weiß, wo dieser Standort ist. Und beim Handy ist es deutlich schwieriger. Und da kommt es auch häufig zu Verzögerungen, um den genauen Standort zu finden. Aber das Telefonierverhalten kriegen wir nicht zurückgedreht. Das ist einfach eine Realität. Und das war der Grund, warum wir uns dann im Jahr 2006 entschieden haben, mit dem Abbau der Notruftelefone außerhalb der Autobahnen, weil für die Autobahnen ist das Bundesverkehrsministerium zuständig. Für alles, was außerhalb der Autobahn war, waren wir direkt und unmittelbar zuständig und haben eben diesen Abbau betrieben. Und es sind einfach die Notrufzahlen von den Notruftelefonen rapide runtergegangen. Um das mal konkret zu sagen, wir hatten vor 3 Jahren, als wir noch knapp 1600 Notruftelefone hatten, 2 Notrufeingänge auf diese hohe Zahl. Und das steht eben in keinem Verhältnis an der Stelle. Und daher war der Abbau gerechtfertigt.
Und an den Autobahnen bleiben Sie aber bestehen, oder wie ist da die Planung?
Das Bundesverkehrsministerium hat jetzt zumindest nochmal entschieden, dass es nochmal verlängert wird, der Betrieb. Genau weiß keiner, wie lange. Also es wurde jetzt tatsächlich in diesem Jahr lange gerungen, ob man auch an der Autobahn abbaut. Man kommt aber zu der Erkenntnis, nein, auch aus politischen Gründen will man das jetzt nicht tun. Und wir begrüßen das erstmal prinzipiell. Aber mittelfristig sehe ich das definitiv auch, dass wir es an den Autobahnen nicht mehr sehen. Wo wir es allerdings jetzt ganz überraschenderweise sehen, ist, es gibt auch für uns einen Neuaufbau von Notruftelefonen, und zwar in Badeseen. Also das heißt, wir haben jetzt auch hier Kooperation mit der DLRG, die dann ganz klar gesagt haben, da haben wir jetzt aber einen Bedarf, und seit einem Jahr geht es bei uns tatsächlich wieder los, nachdem wir in der Abbauphase waren, dass wir aber an Badeseen und an bestimmten anderen, Wanderwegen und dergleichen plötzlich tatsächlich doch wieder Notruftelefone aufstellen.
Wo dann vielleicht auch mal kein Handynetz ist oder so, ne? Ja.
Ja.
Jetzt wollen wir zum Schluss nochmal einen Blick auf die aktuellen Projekte und auch auf die Zukunft werfen. Was ist denn gerade so in der Mache?
Ja, in der Mache ist bei uns, wie gesagt, das treibt uns gerade ganz massiv um, die Verbesserung des Rettungswesens in Deutschland ganz allgemein. Also das heißt die neuen Strukturen, denn wir sagen auch ganz klar, der Rettungsdienst ist in weiten Teilen Deutschlands, steht nicht vor dem Kollaps, er ist kollabiert und keiner hat es gemerkt. Vor allen Dingen die ganzen Hilfskräfte vor Ort, die wirklich die Basisarbeit leisten, die werden hier weitestgehend auch von der Politik, sage ich ganz deutlich, im Stich gelassen. Hier werden politische Entscheidungen getroffen, die wirklich nicht hilfreich sind. Es wird eigentlich immer nur am Symptom herumgedoktert, aber die Gesamtstruktur muss mal überdacht werden. Und vor allen Dingen, Blick mal ein bisschen über den Tellerrand, nämlich ins europäische Ausland, würde zeigen, wie man es machen kann, denn da sind viele Staaten viel, viel weiter als wir. Und da sind wir in Deutschland wirklich Entwicklungsland. Also all das, was man hier hochhält und sagt, darauf sind wir stolz, muss ich dann immer den Kopf schütteln und sagen, da lacht das Ausland eher über uns, wie wir das hier eigentlich noch handeln, weil das sind einfach die Strukturen aus den 70er und 80er Jahren. Man hat sie zwar immer wieder versucht zu modernisieren, aber das ist nur in kleinen Schritten. Und eigentlich brauchen wir wie vor 50 Jahren eine Radikalkur. Und daran arbeiten wir und das ist ein richtig großes Brett, weil da muss man vielen Leuten auf die Füße treten und auch so ein bisschen liebgewonnene Errungenschaften manchen Leuten dann auch wegnehmen, zu sagen, das gibt's nicht mehr, das muss anders werden. Und das ist nicht so einfach. Dann, ich hatte es vorhin schon angesprochen, im Ausland sind wir auch tatsächlich in vielen Dialogen, Gesprächen und auch Projekten mit engagiert. Das bindet uns auch in weiten Teilen, aber natürlich auch vor allen Dingen unsere Geschichten rund um das Thema Kampf dem plötzlichen Herztod. Also wir haben jetzt gerade ja Winnenden sehr herzsicher gemacht, indem wir, ich glaube, es sind jetzt 23 neue öffentliche Defis alleine in Winnenden nochmal ausgehängt haben und wir auch unheimlich viele Schulungen für die Bevölkerung mit anbieten. Und das machen wir aber auch bundesweit. Also wir haben jetzt aktuell tatsächlich über 26.000 AED-Geräte zur Laiendefibrillation in Deutschland verteilt. Die Verteilung wird auch weiterhin zunehmen. Also das, allein daran sieht man, wir haben heute schon viel mehr AED-Geräte im Umlauf als früher Notruftelefone. Und ich glaube, da wird sich auch die Wahrnehmung dann von uns in die Richtung mehr und mehr tendenziell hinziehen. Und dann gibt es, wie gesagt, noch viele andere Projekte, die gerade noch anstehen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Ja, also Sie sind viel beschäftigt, langweilig wird es Ihnen ganz sicher nicht. Jetzt schauen wir noch mal kurz in die Zukunft. Haben Sie eine Vision, was unbedingt irgendwann mal passieren sollte?
Also, wenn Sie mich so fragen, muss ich dazu sagen, ja, der größte Wunsch wäre, wenn wir in Deutschland, wirklich deutschlandweit, ein einheitlichen Rettungsdienst hätten, einheitliche Qualitäten und einheitliche Strukturen, vor allen Dingen auch die Anerkennung der gesamten Berufsausbildungen, denn im Rettungsdienst sind die tatsächlich erstmal länderbegrenzt, also das heißt ein Notfallsanitäter, das ist mein klassisches Beispiel in Wiesbaden, der darf in Mainz nicht tätig werden zum Einsatz und umgekehrt genauso, weil die beiden Bundesländer die Ausbildung gegenseitig nicht anerkennen. Und das ist einfach ein Treppenwitz der Geschichte. Das kann einfach nicht sein. Wir haben so wenig Ressourcen in diesen Bereichen, dass man sich diese Ausgrenzung heute gar nicht mehr erlauben darf. Und das ist sozusagen meine Vision, meine Hoffnung, dass wir hier tatsächlich eben mit einem komplett neuen, modernen Ansatz all die Probleme, die es heute im Rettungsdienst gibt, deutlich beheben können.
Vielen Dank, Herr Steiger.
Danke Ihnen auch.
Sie hörten Die Woche, den Nachrichtenpodcast des Zeitungsverlags Waiblingen. Redaktion: Liviana Jansen, Martin Schmitzer und Frank Nipkau.